Deutschlandfunk Nova. Update.
Bewohner aus 6 Staaten mit muslimischer Bevölkerung dürfen nicht mehr in die USA. Der oberste Gerichtshof der USA hat die Einreiseverbote von Präsident Donald Trump wieder in Kraft gesetzt, mit ein paar Ausnahmen. Das ist ein Erfolg für Trump. Mehrere andere US-Gerichte hatten die Einreiseverbote gestoppt, weil sie Muslime diskriminieren. Präsident Trump hatte daraufhin angekündigt, vor den Supreme Court zu ziehen. Er begründet sein Dekret mit der Sorge vor Terroranschlägen. Es betrifft Menschen aus dem Iran, aus Libyen, Somalia, dem Sudan, Syrien und dem Jemen. Mehr zum Thema gibt es nach dem Update noch in der Redaktionskonferenz hier bei Deutschlandfunk Nova. In Großbritannien steht die neue Regierung. Und sie sieht ganz anders aus, als sich das Premierministerin Theresa May noch vor ein paar Monaten ausgemalt hat. Statt einer absoluten Mehrheit mit viel Vorsprung stellt sie jetzt eine Minderheitsregierung, geduldet von einer Regionalpartei aus Nordirland. Kritiker sehen Großbritannien auf wackeligen Füßen in Zeiten des Brexits. Das ist ein Thema im Deutschlandfunk Nova Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Wir haben ein weitreichendes Abkommen abgeschlossen, mit dem die Sicherheit unserer Nation ausgeweitet werden soll, mit dem der Wohlstand für alle vergrößert werden soll und mit dem der Ausstieg aus der EU unterstützt werden soll, von dem alle im Königreich profitieren sollen.
Arlene Foster ist die Chefin der Regionalpartei DUP, die mit ihren 10 Abgeordneten im Unterhaus wohl ab sofort die Macht in Großbritannien hat. Von ihnen ist Premierministerin May abhängig, auf ihre Unterstützung ist sie angewiesen. Ihre Tories haben mit der DUP keine Regierungskoalition, sie werden von ihr nur geduldet. Doch selbst das zu erreichen war nicht einfach. Mays Partei hat für diese Vereinbarung wochenlang mit der DUP verhandelt. Sie hat zugestimmt, in Sachen EU-Austritt und in der Finanzpolitik mit den Tories zu stimmen. Im Gegenzug fließt mehr Geld nach Nordirland. Mays Regierung hat 1 Milliarde Pfund zugesagt, die zusätzlich nach Nordirland fließen sollen, für Straßenbau, Bildung und Gesundheitsprogramme. Beide Parteien sprechen von einem stabilen Bündnis. Aus Sicht von ARD-Reporterin Hanni Hüsch sieht es ganz anders aus.
Diese Partei weiß durchaus, welche Macht sie jetzt hat und sagt, das gilt nicht für alle Fragen. Im Einzelnen muss dann weiter eruiert und ausgehandelt werden. Das bleibt, würde ich sagen, eine hochgradige wackelige Angelegenheit und fraglich, ob eine solche Duldung über, 4 Jahre, 5 Jahre im Parlament halten kann.
May hatte dieses Jahr Neuwahlen für das Parlament in Großbritannien angesetzt, um sich mehr Macht zu sichern. Das ging gründlich schief. Statt mehr Abgeordnete hatte ihre Partei am Ende weniger im Parlament. Sie holte zwar die meisten Stimmen, verlor aber die absolute Mehrheit. Die DUP soll ihr jetzt helfen zu regieren, aber auch mit den Stimmen ihrer 10 Abgeordneten ist die Mehrheit im britischen Unterhaus nur hauchdünn. Noch dazu ist die Partei aus Nordirland hoch umstritten. Die DUP lehnt die Ehe für alle ab. Sie hat in ihren Reihen sowohl Leute, die vom Klimawandel nichts wissen wollen, als auch welche, die die Evolutionstheorie ablehnen. Außerdem haben sich in Großbritannien auch Kritiker zu Wort gemeldet, die sich um Nordirland Sorgen machen. Die Machtbalance dort gilt als brüchig zwischen den Unionisten für Großbritannien und den Nationalisten für Irland. Die DUP auf der Seite der Unionisten wird durch ihre quasi Regierungsbeteiligung wohl gestärkt.
Was sonst noch wichtig war?
Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie.
SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat viel Kritik bekommen wegen dieser Aussage auf dem SPD-Parteitag gestern. Er hat Kanzlerin Angela Merkel vorgeworfen, zu ihrem Vorteil bewusst die Wahlbeteiligung nach unten zu treiben, dadurch, dass sie eine Debatte um die Zukunft des Landes verweigere. Unter anderem CDU-Politiker Armin Laschet und Horst Seehofer von der CSU weisen das zurück.
Es ist nicht angemessen, wenn der Kanzlerkandidat der Bundeskanzlerin vorwirft, einen Anschlag auf die Demokratie zu verüben.
Er scheint zu einem relativ frühen Zeitpunkt des Wahlkampfes die Nerven verloren zu haben. Das ist kein gutes Zeichen für einen Kanzlerkandidaten.
Hintergrund von Schulz' Kritik ist, dass die CDU zum Beispiel beim Thema Rentenreform bis jetzt unkonkret geblieben ist. Merkel hatte gesagt, bei der Rente bis 2030 nichts verändern zu wollen. Schulz hatte in den letzten Wochen versucht zu punkten, indem er Konzepte zum Beispiel zum Thema Rente oder Steuern vorgelegt hat. In China ist der Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo wieder frei, aber wohl auch todkrank. Nach Angaben seines Anwalts hat er Leberkrebs im Endstadium. Das ist wohl auch der Grund, warum er das Gefängnis verlassen durfte.
Die Freilassung hat nichts mit meiner Arbeit als Anwalt zu tun. Es ist gesetzlich vorgesehen, dass Inhaftierte, die nicht im Gefängnis behandelt werden können, in ein normales Krankenhaus verlegt werden.
Liu Xiaobo ist der politische Gefangene Chinas, der weltweit am bekanntesten ist. Im eigenen Land wird aber nicht über ihn berichtet. Der Literaturwissenschaftler hatte vor 9 Jahren in einem Aufruf demokratische Reformen für China gefordert. Mehr als 100 Intellektuelle hatten ihn mit unterschrieben. Ein Gericht sah darin Untergrabung der Staatsgewalt und verurteilte ihn zu 11 Jahren Gefängnis. Ein Jahr später bekam Liu Xiaobo den Friedensnobelpreis, konnte ihn wegen seiner Haft aber bis jetzt nicht entgegennehmen. In Berlin hat der Prozess gegen den Mann angefangen, der eine Frau eine U-Bahn-Treppe hinuntergetreten hat. Der Angeklagte hat ein Geständnis abgelegt und angekündigt, sich bei dem Opfer zu entschuldigen. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin kann er sich angeblich nicht mehr an die Tat erinnern.
Er habe keine konkrete Erinnerung daran, wie er zur Hermannstraße gekommen sei. Seine Erinnerung setze erst da wieder ein, wo er in der S-Bahn geweckt wurde.
Die Frau hatte sich bei dem Sturz von der U-Bahn-Treppe einen Arm gebrochen und eine Wunde am Kopf zugezogen. Der Mann ist dafür wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Das Video von der Tat war von der Polizei veröffentlicht worden. Der Prozesstag heute war der 2. Anlauf für das Verfahren vor Gericht. Letzte Woche war der Prozess gestoppt worden, weil eine der Schöffen als voreingenommen galt.
Kein Kommentar, doch Meinung. Die Aussage von Martin Schulz, Merkel begehe mit ihrer Politik einen Anschlag auf die Demokratie, wird heftig diskutiert im Netz. Oliver Beetz postet bei Facebook: Im Hinblick auf die täglichen Anschläge in der Welt ist die Aussage von Herrn Schulz meines Erachtens völlig daneben. Martin Skorny glaubt, dass der SPD-Kandidat verzweifelt ist. Diese Verzweiflung wird noch weitaus groteskere Züge annehmen. Ned Niederlander fragt rhetorisch: Welche Partei war die letzten Jahre mit an der Regierung? Die SPD nicht, oder? Dominik Steimer findet die Worte dagegen nicht ganz falsch. An sich ist die Aussage nur überspitzt, aber nichts Neues. Merkel hat es schon immer recht gut verstanden, das Land ruhig zu halten. Dass die CDU ein Kanzlerverein ist, weiß man ja. Aber sie bekommt es auch hin, anderen Parteien die Luft zu nehmen. Tom Schmidt schreibt: Wenn die CDU Themen hätte, dann hätte sie der Attacke auch mit mehr als Mimimi begegnen können. Es sind noch rund 12 Wochen bis zur Wahl und die CDU hat nur den Hashtag FeditWGoogle geliefert und nicht ein inhaltliches Thema.
Was noch wichtig wird:
In Nordrhein-Westfalen soll der CDU-Politiker Armin Laschet morgen zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Es könnte knapp werden, falls es Abweichler im Landtag gibt. Die neuen Regierungsparteien CDU und FDP haben nur eine Stimme Mehrheit. Allerdings hat Laschet wohl auch die Unterstützung der AfD. Bei einer Probeabstimmung waren die meisten AfD-Abgeordneten für Laschet. Heute haben CDU und FDP in NRW ihren Koalitionsvertrag unterschrieben. FDP-Chef Lindner sieht die beiden Parteien jetzt am Zug.
7 Jahre hieß es reden, reden, reden gegen Rot-Grün. Und jetzt kann Schwarz-Gelb machen, machen, machen.
Auch in Schleswig-Holstein ist der Weg für das Regierungsbündnis aus CDU, Grünen und FDP wohl so gut wie frei. Die Grünen haben in einer Mitgliederbefragung für das Jamaika-Bündnis gestimmt. Bei der FDP entscheidet noch ein kleiner Parteitag. Das gilt allerdings als Formsache.
Und sonst in der Welt?
Die Wüstenstadt Timbuktu in Mali war früher ein beliebter Touristenort in der Sahelzone. Das hat sich geändert, als 2012 radikale Islamisten einmarschiert sind. Viele historische und religiöse Sehenswürdigkeiten wurden zerstört. Auch die Bibliothek wurde von den Rebellen angezündet. Jetzt haben die UNO-Blauhelm-Soldaten den Terrorismus zurückgedrängt. Das Fußballstadion wurde renoviert, genauso wie das Gefängnis, Polizei- und Gerichtsgebäude und das Krankenhaus. Insgesamt hat die UNO fast 50 Millionen Euro in die Stadt investiert. Als nächstes soll der Flughafen wieder instand gesetzt werden, damit Touristen nach Timbuktu kommen können. Er wurde seit 2013 ausschließlich von der UNO für militärische und humanitäre Zwecke genutzt. Ziel ist, das Projekt bis Jahresende umzusetzen. Vor fast 30 Jahren ist der spanische Künstler Salvador Dalí gestorben. Jetzt soll sein Leichnam für einen Vaterschaftstest untersucht werden. Eine Richterin in Madrid hat das heute angeordnet. Es soll überprüft werden, ob der weltbekannte Künstler der leibliche Vater einer Frau aus Katalonien ist. Die Frau will erreichen, als Tochter Dalís anerkannt zu werden. Die Pressestelle des Gerichts erklärte, es bleibe nichts anderes übrig, als die DNA des Leichnams zu überprüfen, weil es keine anderen biologischen Überreste des Malers gebe. Dalí war mit seinen surrealistischen Bildern weltberühmt geworden. Er starb 1989 in seinem Geburtsort im Nordosten Spaniens. In Australien kommen knapp 600 Verkehrssünder an einer Strafe vorbei, weil die Radarkameras mit dem Trojaner WannaCry infiziert sind. Australische Medien berichten, dass es dabei vor allem um 55 Blitzer in Melbourne geht und um die Aufnahme aus der Zeit von Anfang bis Mitte Juni. Eventuell könnte sich die Zahl der zurückgezogenen Strafen auf etwa 8000 erhöhen, weil noch mehr Kameras betroffen sein dürften. Offiziell laufen die Kameras unter einer Windows-Variante, die vom Systembetreiber nicht regelmäßig abgedatet wird. Laut der Polizeibehörde sind die Kameras aber nicht mit dem Internet verbunden. Deshalb ist unklar, wie sie infiziert wurden. Eine Möglichkeit wäre die Übertragung durch einen USB-Stick. Die Polizei betonte, dass die Kameras trotz des Trojaners korrekt gearbeitet hätten. Die Strafen würden trotzdem zurückgezogen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Verkehrsüberwachungssystem nicht zu gefährden.
Wissensnachrichten.
Beim Fahrradfahren hauen wir nicht nur Energie raus, sondern wir können auch welche machen. Wir können zum Beispiel Strom produzieren mit einem Dynamo. Wäre doch nett, wenn es sowas auch fürs Joggen gäbe. Damit könnte man dann sein Handy aufladen zum Beispiel. Ganz so weit ist die Entwicklung aus Kalifornien zwar leider noch nicht, aber sie kann immerhin Läufern Strom abzapfen. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten. Aber dafür muss man nicht im Hamsterrad laufen, oder?
Nee, man darf laufen, wo man will, also durch den Wald, rund um den See, auf dem Laufband, wo auch immer. Das Gerät, das den Strom macht, das hat man auf die Haut aufgeklebt, also das ist immer dabei und nutzt auch nur ein Abfallprodukt von uns, nämlich den Schweiß. Beziehungsweise ein Stoff, der im Schweiß drin ist, das Laktat.
Was ist das nochmal genau?
Also als Sportler hat man es vielleicht schon mal gehört, das entsteht, wenn man die Muskeln so richtig doll anstrengt und die Zellen nicht genug Sauerstoff kriegen, dann sagt auch der Muskel ist übersäuert und so ein bisschen Laktat gelangt dann auch in den Schweiß und den nimmt der neue Chip dann auf. Innen drin sind Enzyme, die das Laktat verwertbar machen für die kleine Bio-Brennstoffzelle.
Kann ich das denn jetzt schon für mein Smartphone nehmen?
Theoretisch könntest du es versuchen, aber dein Smartphone wird nicht so viel machen, weil einfach der Strom noch nicht ausreicht. Der reicht gerade mal so, um so eine kleine LED leuchten zu lassen oder so eine Art extra energiesparenden Bluetooth-Sender zu betreiben.
So ein anderes Problem, was ist denn, wenn ich jetzt laufe, aber nicht genug schwitze? Geht das dann auch nicht oder wie ist die...
Genau, das geht nicht und das ist auch insgesamt ein Riesennachteil an dem ganzen Design. Also auch wenn man wiederum zu viel schwitzt, dann klappt es nicht gut, weil das Laktat dann eben zu viel verdünnt wird. Man könnte jetzt sagen, ist vielleicht ein Ansporn beim Joggen, ne? Die Musik läuft nur, wenn man sich ordentlich anstrengt, aber wenn man es dann übertreibt, dann hört sie auch auf. Es wäre aber ganz schön fies und eine realistischere Anwendung, würde ich sagen, wäre wahrscheinlich so ein Sensor für Sportler, der uns warnt, wenn jetzt die Laktatwerte zu hoch sind und der dann sagt, so, ne, mach mal ein bisschen langsamer jetzt.
So eine Sache ist, wenn ich da jetzt nicht drauf höre, dann habe ich in der Regel Muskelkater. Wenn man sich die Hände nicht wäscht, riskiert man üble Krankheiten.
Das weiß ja eigentlich auch jeder, aber in vielen Ländern weltweit waschen sich die Menschen eben trotzdem nicht die Hände, einfach weil ihnen Wasser und Seife fehlen. Zu dem Ergebnis kommt eine Untersuchung aus den USA, für die wurden Umfragedaten aus gut 50 Ländern ausgewertet. Und von den untersuchten Ländern hatten in Äthiopien zum Beispiel die wenigsten Haushalte Zugang zu Wasser und Seife, nämlich nur 0,1%. Und auch innerhalb der Länder gab es ziemlich große Unterschiede zum Teil. Also in Nepal hatten 85% der wohlhabenden Familien die Möglichkeit, sich eben regelmäßig die Hände zu waschen, aber nur 6% der armen Haushalte. Und da riskieren die Leute dann natürlich eher Krankheiten wie Durchfall oder eine Lungenentzündung und die werden dann vor allem für kleine Kinder gefährlich.
Zum Schluss hast du noch so eine Art Service-Tipp für alle, die gern mal ausmisten wollen.
Genau. Einfach mal ein Foto von den alten Sachen machen. Das schlagen Forscherinnen der Ohio State University vor. Die haben herausgefunden, dass Menschen dann eher bereit sind, sich von alten Sachen zu trennen, die ihnen eben viel bedeuten oder mal viel bedeutet haben. Dazu haben sie einen kleinen Test gemacht. Sie haben knapp 800 Studenten zu so einer Aktion aufgerufen, ihren emotionalen Ballast loszuwerden. Also die eine Hälfte bekam Flyer, auf denen stand einfach nur, sie sollten den Kram zusammensammeln und spenden. Und auf den Flyern der anderen Hälfte wurde zusätzlich noch vorgeschlagen, vorher noch Fotos von den Dingen zu machen. Und in dieser Gruppe wurden deutlich mehr Sachen gespendet. Und die Wissenschaftlerinnen, die erklären das so, dass man eben meistens nicht an dem Objekt selber hängt, sondern eben nur an der Erinnerung, die man damit verbindet. Und die kann man ja auch anders festhalten. Da muss man ja nicht, was weiß ich, den Schrank selber dafür behalten.
Aufräumtipps waren das mit Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend im Süden und Osten Deutschlands noch schön sonnig, ansonsten eher bewölkt und stellenweise auch nass. Später auch im Schwarzwald Gewitter, die Nacht ist dann meistens trocken. Morgen geht es oft sonnig los, im Südwesten ziehen später Schauer und Gewitter auf. Die breiten sich im Laufe des Tages immer weiter aus, dazu 18 bis 30 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.